Deutschlandfunk Interview.
Das Wort Corona ist auch in dieser Sendung schon sehr, sehr oft gefallen, vielleicht auch zu oft. Aber so ist das in diesen Tagen. Weitgehend beschäftigt der Westen sich mit sich selbst. Damit geraten all jene Konflikte etwas aus dem Blickfeld, über die wir uns vor noch nicht allzu langer Zeit heftig und intensiv informiert haben. Was passiert zum Beispiel in den Kurdengebieten? Wer profitiert davon, dass wir im Moment nicht so genau hinschauen und dass möglicherweise auch diejenigen, die unterstützt haben, die zum Teil mitgekämpft haben, jetzt andere Interessen haben. Über all das möchte ich reden mit Serdar Yüksel, Landtagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen für die SPD, dort im Düsseldorfer Landtag und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Yüksel.
Guten Morgen, Herr Zweide.
Fangen wir an, der Vormarsch des IS war fast gestoppt. Und jetzt, wie sieht im Moment die Lage aus? Sie kennen sich ganz besonders mit diesem Problem aus und haben viele Kontakte in die Region. Was hören Sie?
Also das ist tatsächlich nach wie vor noch sehr, sehr fragil, was die Sicherheit in den kurdischen Gebieten, auch im Irak, auch anbelangt. Wir haben jetzt vor zwei Tagen noch einen Angriff auf eine Polizeistation in Kirkuk gehabt, wo auch mehrere Polizisten umgebracht worden sind. Und insbesondere in der Region zwischen Kirkuk und Süleymaniyah, in der Region Diyala, gibt es aktive Hotspots. Und die haben sich in der Bergregion in Hamrin zurückgezogen. Und nach wie vor, muss man sagen, haben wir 5.000 bis 15.000 IS-Kämpfer, die sich zum Teil auch den Bart abrasiert haben, im zivilen Leben sind, aber dann auch nach wie vor in diesen Regionen aktiv sind.
Und kann man sagen, dass im Moment die Krise Ihnen hilft, beziehungsweise dass der Westen, ja, ich will nicht sagen wegschaut, aber deutlich weniger Präsenz auch zeigen kann?
Die Katastrophe ist, dass die internationale Hilfe, insbesondere in der kurdischen Region, auch zurückgefahren worden ist. Man muss sich das nur mal so vorstellen. In einer Region, wo 6 Millionen Menschen leben, gibt es ganze 200 Beatmungsgeräte für 6 Millionen Patienten. Und das in einer Zeit, wo die internationale Hilfe zurückgefahren worden ist. Und weil man das weiß, dass man eigentlich ein nicht existentes Gesundheitssystem hat, sind auch ganz massive und strikte Ausgangssperren und Restriktionen auch durchgeführt worden. Man muss sich das mal vorstellen, der Autoverkehr ist komplett eingestellt worden. Die Menschen dürfen auch in den Flüchtlingslagern, und wir sprechen fast von 2 Millionen Geflüchteten, die nach dieser Region leben, ihre Zelte, ihre Container nicht mehr verlassen, dürfen also gar nicht mehr raus. Und das trifft insbesondere die Tagelöhner, die auf den Feldern arbeiten, ganz stark. Die Ernten verrotten zum Teil, weil da niemand mehr raus darf. Und die Tagelöhner haben keinerlei Einkommen mehr.
Wir reden gleich noch weiter über die humanitäre Lage. Ich will vorher auch noch mal die Türkei einbringen in diese ganze Debatte. Wie verhält sich die Türkei im Moment? Ich habe davon Sabotageaktionen gehört. Was passiert da?
Es ist tatsächlich so, dass die Wasserversorgung zum Teil in der Region in Al-Hasaka unterbrochen wird. Das heißt, so mit Händehygiene und Händewaschen klappt es da wirklich nicht. Wir haben es in der Region noch mit nach wie vor auch Vertreibungen zu tun. In Sarikani zum Beispiel sind 160 Familien angesiedelt worden von sogenannten islamistischen Kämpfern, die an der Seite der Türkei dort kämpfen. Also das heißt, die Kurden werden da systematisch vertrieben und ihr genehme islamistische Kämpfer angesiedelt. 9 von 11 Krankenhäusern sind in dieser Region komplett zerstört worden. Und ich will mal nur so eine Zahl sagen, wir haben 279 sogenannte Health Center gehabt, davon sind nur noch 26 funktionsfähig. Der Rest ist sozusagen durch die türkische Armee und deren Proxys zerstört worden. Und in einer Region mit 4 Millionen Einwohnern auf dem syrischen Teil, muss man sich mal vorstellen, gibt es ganze 40 Beatmungsgeräte, von denen gegenwärtig 80% auch noch in Benutzung sind, weil da auch Schwerverletzte versorgt werden. Und es gibt ganze 35 Intensivbetten. Und die Situation ist bedrohlich und wirklich eine riesengroße Katastrophe.
Und dann kommen wir noch auf die Ölpreise, um die wirtschaftliche Lage nochmal abzurunden oder das Bild davon zu geben. Der Ölreichtum war ja bisher einer der Gründe, warum übrigens auch viele Interesse hatten, diese Gebiete einzunehmen. Im Moment sind die Ölpreise im Keller. Das hat welche Konsequenzen?
Dass keinerlei Einnahmen da sind, dass seit 2 Monaten keinerlei Gehälter mehr gezahlt werden. Das heißt, 90% der Menschen sind im öffentlichen Dienst eingestellt. Das ist sowas wie auch sozialer Arbeitsmarkt, weil es da sonst keine anderen Einnahmequellen gibt. Und der Ölpreis liegt da im Moment bei 28 Dollar. Und der Staat hat keinerlei Einkommen im Moment. Und das ist eine riesengroße Katastrophe, weil natürlich dringend benötigte medizinische Güter auch nicht eingekauft werden können. Die kurdische Regionalregierung dort ist darauf angewiesen, die Dinge auch einkaufen zu können. Und insbesondere Süleymaniyah, eine Provinz, die an den Iran grenzt, da gibt es natürlich viele Corona-Fälle. Und diese Region ist auch ganz besonders auch betroffen. Ich will nur mal eine Zahl sagen. Die kurdische Regionalregierung mit 6 Millionen Personen und 2 Millionen Geflüchteten hat so viel Beatmungsgeräte zur Verfügung wie meine Stadt Bochum, in der ich lebe.
Damit kommen wir zu dem Punkt. Die humanitäre Lage, Sie haben es eindrücklich beschrieben, ist katastrophal. Was brauchte es denn im Moment ganz besonders?
Also ganz wichtig ist, wir brauchen Lebensmittellieferungen. Das heißt, wir brauchen finanzielle Hilfen, damit die Regionalregierung dort wirklich humanitäre Ersthilfe leisten kann. Und bisher gibt es auch keinerlei Hilfe aus Bagdad. Da ist man mit der Regierungsbildung, mit sich selbst beschäftigt. Es war ein neuer Premierminister, ist zumindest erstmal ernannt worden, der jetzt innerhalb von 30 Tagen eine neue Regierung gründen soll. Aber aus Bagdad ist jedenfalls erstmal keine Hilfe zu erwarten. Und es ist wirklich eine große Katastrophe, dass jetzt zu der Zeit insbesondere auch Deutschland die Hilfen zurückgefahren hat in der kurdischen Regionalregierung. Und es kommen nach wie vor immer auch noch Dutzende von Geflüchteten im Camp in Badarash an, wo ich selbst vor einigen Monaten noch war. Da waren es noch einige Tausend pro Tag. Trotzdem sind es gegenwärtig immer noch einige Dutzend, die aus dem syrischen Teil rüberkommen. Und dort ist natürlich auch die humanitäre Situation auch katastrophal.
An wen adressieren Sie das in allererster Linie? Weil sowohl Europa wie in Deutschland sind wir überwiegend beschäftigt, unsere eigenen Probleme zu regeln. Wer müsste da was tun oder an wen appellieren Sie?
An die deutsche Bundesregierung, an Entwicklungshilfeminister Müller, der die Situation wirklich gut kennt. Und wir sollten auch in dieser schwierigen Phase, in der sich Deutschland befindet, unsere internationalen Verpflichtungen und unsere Solidarität nicht vergessen. Und ich glaube, man wird sich dieser Tage gut erinnern, wenn die Krise vorbei ist. Und es sollte schon so sein, dass man sagen kann, Deutschland hat das in der Krise gut gemacht, hat aber auch nicht nur nach innen geschaut, sondern hat auch seine internationalen Verpflichtungen wahrgenommen. Das wäre schön, wenn wir das nach einigen Monaten noch sagen könnten.
Ich danke. Das war Serdar Yüksel, der Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, der die Situation in den kurdischen Gebieten ganz besonders gut kennt. Sie haben uns das geschildert. Herr Yüksel, danke für das Gespräch. Auf Wiederhören.